Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ganz ehrlich, in Tagen wie diesen, wo man wieder so durchgeschüttelt wird von den Nachrichten, da bedeutet mir diese eine Aussage aus der Schrift so viel mehr noch, dass Gott uns herausgerettet hat aus diesem Weltsystem. Und er führt uns hindurch durch all das, was jetzt in der Welt so läuft. Stell dich mal vor, wir müssten nur von den Worten der Nachrichten her leben, von den Zeitungen her. Alter. Deswegen beschäftigen wir uns hier mit dem Evangelium. Weil dieses Evangelium beinhaltet alles, was wir zum Leben brauchen. Das Evangelium beinhaltet einen Satz auch, der darüber entscheidet, ob ein Mensch vor Gott bestehen kann oder nicht. Ein Satz, der darüber bestimmt, ob Christsein zur Last wird oder in die Freiheit führt. Es gibt einen Satz, der entscheidet, ob du unter gesetzlichem Druck dein Christsein lebst oder in tiefer Freude und Zufriedenheit bis zum Ende. Es gibt einen Satz, der trägt dich durch, wenn alles um dich herum zerbrechen würde. Und diesen Satz haben wir in den letzten Sonntagen immer wieder zitiert, aber heute müssen wir den mal genauer anschauen. Er ist ein bisschen versteckt in dieser Aussage in Römer 1. Da schreibt Paulus: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wisst ihr, um welchen Satz es mir geht? Der Gerechte wird aus Glauben was? Leben. Und das ist ein Wort aus dem Alten Testament. Und es wird dreimal im Neuen Testament zitiert. Einmal hier im Römerbrief. Aber die Frage ist, was bedeutet denn dieser Satz genau? Er beantwortet bereits unser Thema von heute, das ja als Frage formuliert ist. Wie sollen wir denn jetzt leben? Wie? Aus dem Glauben heraus. Damit habe ich die Frage beantwortet. Amen. Schönen Sonntag noch. Also normalerweise sollte ja eine Frage am Ende einer Darlegung beantwortet werden. Aber ich möchte, und Paulus hat es ja auch gemacht, wir machen es mal umgekehrt. Ich stelle die Antwort mal zu Beginn in den Raum. Wir sollen aus Glauben leben. Und was heißt denn das jetzt? Dieser kurze Satz steht als Original in einem anderen sehr kurzen Buch der Bibel, das vielleicht daher oft übersehen wird, in dem Buch, weiß es jemand? Ja, übersehen wird, Habakuk. Da steht in Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Schon im Alten Testament war das so. Das Wort hier könnte auch eine Überschrift sein, eigentlich über den ganzen Buch Habakuk. Also hier seht ihr jetzt die Quelle der Zitate aus dem Neuen Testament. Ich möchte mit euch aber mal ein bisschen in der Zeit von Habakuk bleiben, damit wir den Zusammenhang verstehen, in welchem Kontext er das sagt oder gehört. Die Geschichte des Buches. Wie bei vielen der kleinen Propheten ist über den Autor nur das bekannt, was er in dem Buch selber über sich schreibt. Und Habakuk schreibt sehr wenig über sich. Er hat eine ganz einfache Einleitung, Habakuk 1, Vers 1, der Ausspruch, den Habakuk, der Prophet, geschaut hat. So, das ist alles, was Habakuk über sich schreibt. Eine ganz einfache Einleitung von ihm. Vielleicht musste er sich gar nicht vorstellen, vielleicht war er bekannt. Von daher hat es vielleicht gereicht, es so zu schreiben. Das Buch Habakuk selbst ist unter dem Prophetenbüchern einzigartig. Wisst ihr warum? Üblicherweise haben die Propheten immer zum Volk geredet, haben eine Botschaft an das Volk ausgerichtet. Aber Habakuk in diesen drei Kapiteln, sehen wir das, führt nur einen ganz persönlichen Dialog mit Gott. Also gar nicht so an das Volk gerichtet. Und da ist es jetzt wichtig zu erkennen, worum es dabei geht. Was ist jetzt der geschichtliche Hintergrund? Wenn wir Habakuk verstehen wollen, müssen wir wissen, dass die Welt damals schon auf dem Kopf stand. So wie heute. Verrückte Zeit damals. Wir befinden uns zeitlich im Jahr etwa 612 bis 605 vor Christus, also kurz vor der ersten Belagerung Jerusalems. Habakuk wirkte vor der Zerstörung Jerusalems unter den Juden. Die Lage in Juda war wie? Beim Volk Gottes, darf ich es nochmal wiederholen, beim Volk Gottes, bei den Juden, herrschten Gewalt, Korruption, Ungerechtigkeit. Das Volk Gottes hatte sich von den Geboten abgewandt, die Normen Gottes ignoriert. Ihnen war die Gerechtigkeit Gottes völlig egal. Sie haben einfach ihr Ding gemacht. Sie lebten, wie sie wollten, unabhängig von Gott, obwohl sie Gottes Volk waren. Die Situation außerhalb Judas war folgende. Da ist eine neue Weltmacht ins Leben gerufen worden. Das neue babylonische Reich, die nennt man Chaldäa. Und die stiegen rasant auf. Sie haben gerade Ninive, also dem alten Reich Assyrien, die Hauptstadt erobert, vernichtet. Und jetzt haben sie den ganzen Nahen Osten bedroht. Also ihr merkt, das ist wirklich ein Krisengebiet da, die Ecke. Und jetzt sehen wir, was ist Habakuks Problem? Habakuks Krise war, er sieht das ganze Elend im eigenen Land und um sich herum und fragt, Gott, warum tust du nichts gegen all das? Ich verstehe dich nicht, Gott. Ich habe es gesagt, das Buch hat drei Kapitel. Und diese drei Kapitel beschreiben so eine emotionale Reise des Propheten. Von der Verzweiflung, die er hat am Anfang, weg zum Vertrauen im Kapitel 3. Also Kapitel 1, ich skizziere mal kurz, was da so los ist. Habakuk schreit zu Gott. Warum lässt du zu, dass in Juda so viel Unrecht geschieht? Die Stimmung bei Habakuk ist, dass er sehr verwirrt ist von der äußeren Situation und auch ängstlich, wenn er sieht, was da jetzt alles passiert. Und was sagt Gott? Ihr könnt das nachlesen. Er sagt, ich werde etwas tun, das du kaum glauben wirst, Habakuk. Ich werde die Babylonier schicken und sie werden Juda für ihre Sünden bestrafen. So, das ist die Situation. Kapitel 2. Habakuk ist völlig schockiert. Und er fragt Gott, wie kannst du ein Volk benutzen, das noch gottloser und grausamer ist als wir, um uns zu bestrafen? Warum tust du das? Und dann stellt er sich bildlich, in Kapitel 2 könnt ihr das lesen, so auf einen Wachturm, symbolisch, und wartet auf eine Erklärung Gottes. Ich gehe nicht weg, bevor du mir jetzt nicht sagst, was hier los ist. Und Gottes Antwort macht dann deutlich, Kapitel 2, dass auch die Babylonier für ihren Stolz und ihre Gewalt gerichtet werden. Aber Habakuk muss Geduld haben, bis dieses Gericht kommt. Aber es wird kommen, aber später. Und dazu gibt der Habakuk eine Vision, eine Sicht, und die soll er aufschreiben. Und der Kernsatz dieser Vision ist, dass der Habakuk in dem Zusammenhang sagt, Habakuk, der Gerechte, wird durch seinen Glauben leben. Das ist der Kontext. Das Buch endet aber nicht mit einer weiteren Beschwerde, sondern dann in Kapitel 3 sehen wir dann mit Hoffnung bei Habakuk. Also Habakuk erinnert sich an die Taten in der Vergangenheit Gottes. Er erkennt, dass er die Umstände ja gar nicht kontrollieren kann, aber er will Gott vertrauen. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und vielleicht hilft uns das ein bisschen mehr zu verstehen, was jetzt so passiert, auch mit dem zusammengefasst in diesem Wort, was er gesagt hat. Lass uns Habakuk 2, Vers 4 bisschen genauer untersuchen. Ich glaube, es weist darauf hin, leben mit einer einzigen Hoffnung, nämlich der Gerechte wird im Glauben leben. Du musst im Glauben leben. Die Schreiber des Neuen Testaments, ich habe es ja schon gesagt, zitieren ja nur Teil 2 dieser Aussage, richtig? Teil 2 habe ich vorhin auch gar nicht gelesen. Was ist denn Teil 1? Siehe, aufgeblasen, nicht aufrecht ist in ihm seine Seele. Jetzt müssen wir diese gesamte Aussage mal unter die Lupe nehmen. Dann erkennen wir eigentlich hier 2 Lebensentwürfe. Habakuk bekommt die Antwort von Gott. Und jetzt lese ich nochmal aus Kapitel 1. Was ist die Antwort Gottes? Seht unter den Nationen und schaut und erstaunt. Staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn es erzählt würde. Und hier redet er davon, dass die Chaldäer kommen werden. Ihr werdet gerichtet werden durch dieses Volk der Babylonier. Und dann sehen wir die Haltung beschrieben dieser Nation, der Chaldäer, die Gott einsetzen wird zum Gericht. Und die Chaldäer werden beschrieben als die Übermütigen, die Stolzen. Da heißt es in Habakuk 1 weiter, denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, das grimmige und ungestüme Volk, das die Breiten der Erde durchzieht, um Wohnungen in Besitz zu nehmen, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchtbar. Sein Recht und seine Hoheit gehen von ihm aus. Und noch Vers 10, und es verspottet Könige, die Fürsten sind ihm Gelächter. So, das ist das Volk der Babylonier, das hier beschrieben wird. Hochmut. Damit ist primär natürlich die feindliche Weltmacht damals gemeint. Ihr Herz ist aufgeblasen. Sie verlassen sich auf ihre eigene militärische Stärke, ihre Technik, ihren Erfolg, ihre Armee. Und das Urteil Gottes über ihre Haltung ist, in ihnen ist keine Aufrichtigkeit. Gott sagt, sie sind innerlich hohl, sie haben eine falsche Selbsteinschätzung, fühlen sich erhaben über alles und jeden und sie haben dennoch keinen Bestand. Das sagt er dort. Und demgegenüber steht jetzt der Gerechte. Der Gerechte aber, der hat keine sichtbare Macht, der hat keine Heere, keine Soldaten, er steht mitten in der Krise, die drohende Invasion, wie Habakuk, und er hat nur eine Hoffnung, sein Gott. Er hat nur eine Hoffnung, sein Gott. Also nochmal, obwohl diese Aussage im Kontext offensichtlich sich auf die Chaldäer bezieht, stellt die Passage auch ein Kennzeichen vor, die Gottlose von den Gerechten auch grundsätzlich unterscheiden. Also ungeachtet ihres ethischen Ursprungs. In Habakuk 2, Vers 4 werden 2 gegensätzliche Merkmale verglichen. Der Hochmütige und der Gerechte. Der Vermessene, der Überhebliche vertraut auf sich selbst. Der Gerechte aber lebt wie? Durch seinen Glauben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Im Gegensatz zu dem Stolzen, dem Überheblichen, wird der Gerechte durch seine Treue zu Gott bewahrt. Das ist ja der Kontrast, der aufgezeichnet wird. Das ist das, was Gott Habakuk sagt als Trost. Das ist das Herzstück der göttlichen Botschaft an und durch Habakuk und an das wurde Paulus scheinbar erinnert, als er den Römer 1, Habakuk, zitiert hat. Ich möchte mit euch noch ein bisschen bei dieser Originalaussage bleiben von Habakuk. Stellen wir es nochmal in den Kontext damals. Habakuk, ein Prophet, der den Mut hat, Gott in seinem Glauben kritische Fragen zu stellen. Also er frömmelt nicht rum, stellt kritische Fragen. Ich möchte sie nochmal mit euch durchgehen. Er sagt, wie lange, Herr, habe ich gerufen und du hörst nicht? Das ist dreist, oder? Ich schreie zu dir Gewalttat und du rettest nicht. Vers 3. Warum lässt du mich Unheil sehen und schaust Mühsal an? Und Verwüstung und Gewalttat sind vor mir und Streit entsteht und Hader erhebt sich. Vers 4. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht kommt niemals hervor, denn der Gottlose umzingelt den Gerechten. Darum kommt das Recht verdreht hervor. Und dann noch Vers 13. Du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen, und Mühsal vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du Räubern zu? Schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er. Merkt ihr den Konflikt von Habakuk? Gerechtigkeit ist das große Thema. Das heißt, der Prophet, der im Glauben steht, der kämpft mit der Frage, wie es sein kann, dass Böses im Moment ungestraft bleibt. Er fragt, warum Gott es erlaubt, dass es den Gottlosen in Juda so gut geht und den Gottesfürchtigen so schlecht? Kennt ihr die Frage? Wir wollen ja manchmal so super demütig klingen und fromm sein. Ja, wir wollen nicht die Warum-Frage stellen. Wir fragen nur noch, wozu? Leute, Gott hält unsere Warum-Fragen aus. Wie viele Psalmen reden Warum-Form? Ich verstehe es nicht, Gott. Ich verstehe überhaupt nicht, was du hier tust. Und manchmal, ich sage euch ehrlich, bleiben Fragen offen. In meinem Leben bleiben Fragen offen. Ich habe keine Antworten. Wisst ihr noch, was Jesus Petrus mal antwortet? Er sagt zu Petrus, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber später verstehen. Das ist für mich tröstlich. Es wird manchmal so sein, dass wir Dinge nicht oder noch nicht verstehen und einordnen können. Habakuk ging es genauso. Vielen ging es im Neuen Testament so und im Alten Testament so. Und wie sollen wir denn jetzt leben? Gott will scheinbar, dass wir ihm fest vertrauen, auch wenn wir jetzt nicht immer alles verstehen können. Aber es ehrt Gott, wenn wir mit dem Vertrauen leben, dass er keine Fehler macht und dass er immer weise handelt. Lebst du so mit diesem Glauben? Also, das war in Kapitel 1. Habakuk stellt Fragen, aber dann in Kapitel 2 nimmt er plötzlich eine ganz andere Haltung ein. Da sagt er Folgendes. Lies es mal aus der Übersetzung von Menge. Da sagt er das mit dem Wachturm. Auf meine Warte will ich treten und auf dem Wachturm mich aufstellen und ich will Ausschau halten, um zu erfahren, was er mir sagen wird und welche Antwort ich auf meine Beschwerde erhalte. Welche Antwort werde ich bekommen im Blick auf die Ungerechtigkeit, die ich hier sehe? Das sagt Habakuk hier. Leute, das ist so ein wichtiger Punkt, denn Habakuk wird jetzt erstmal still vor Gott. Und er rechnet damit, dass Gott auf sein Gebet antwortet, dass der Herr mit ihm reden wird und er will sich von Gott belehren lassen. Ich warte auf deine Antwort. Wie sollen wir denn jetzt leben? Was heißt es, im Glauben zu leben? Es heißt, durchzuhalten, Ausschau halten. Es ist wichtig, dass wir Ausschau halten, nicht vergessen. Wir diskutieren so schnell, wollen uns selber die Antworten dann irgendwie geben. Ausschau halten, nachdem wir Fragen gestellt haben. Spannungen aushalten. Habakuk musste das tun. Und dann antwortet Gott Habakuk. Er gibt ihm eine Vision über das kommende Gericht, was kommen wird. Ein Gericht, das die Feinde des Volkes Gottes treffen wird. Und er zeigt ihm auch anschließend, jetzt gehen wir in die Zeit, die noch sogar vor uns liegt, bis ins tausendjährige Reich, sagt, eines Tages kommt ein großer Segen, wenn die Erde von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt sein wird. Leute, wenn wir diese Welt sehen, wir kriegen es doch nicht in den Griff, oder? Wenn er kommt, sagt Gott, dann wirst du sehen, alle Feinde. Er wird am Ende regieren. Und Gott versichert Habakuk, dass die Erfüllung dieser Prophetie absolut feststeht. Er sagt, denn das Gericht geht noch auf die bestimmte Zeit und es strebt zum Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, was soll er tun im Glauben? So harre darauf. Denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Habakuk? Das ist nicht das letzte Wort, was du hier siehst. Also Habakuk soll mit Ausdauer auf die Erfüllung der Verheißung warten, auch wenn sie sich noch etwas verzögert. Und Geduld ist ja eine große Stärke von Christen. Ne? Sie sollen warten. Gott wird nicht lügen. Er wird das tun, was er sagt. Und jetzt Achtung, Kontext. Während also die Gesetzlosigkeit vorerst immer weiter zunimmt, da zeigt Gott, was die Gläubigen in der Zwischenzeit tun sollen. Sie sollen jetzt leben. Gott sagt, der Gerechte wird in dieser Zeit, wo noch nichts klar ist, durch seinen Glauben leben an das, was Gott gesagt hat. Leute, das ist so ein wichtiger Punkt. Denn Habakuk versteht das jetzt so langsam. Nochmal, hier wird gesagt, in Habakuk 2, Vers 4, siehe aufgeblasen, nicht aufrichtig ist in ihm seine Seele, des Übermütigen. Chaldea. Jetzt kommt der Kontrast. Der Gerechte aber wird mitten in dieser Situation durch seinen Glauben leben. Und das bedeutet, während wir auf die Erfüllung der Zusage Gottes warten, vertrauen wir, dass Gott nicht lügt und das, was er sagt, tun wird. Wir nehmen ihn beim Wort. Das ist, by the way, unser Claim als KFB. Gott beim Wort nehmen. Nur mal nicht so einfach. Gott beim Wort nehmen. Wir klammern uns im Glauben an seine Verheißung, auch wenn wir im Augenblick durch schwere Zeiten gehen. Wisst ihr, by the way, was Habakuk bedeutet, der Name? Bedeutet Umarmung oder Umarmer oder Umfasser, also jemand, der festhält. Also im Fall Habakuks, der sich an Gott klammert. Passend, oder? Der sich an Gott klammert. Wie sollen wir leben? Wir klammern uns bei allem und in allem an Gott. Glaube überwindet alles, weil er mit Gott rechnet. So, und jetzt die Frage, was tun nun die neutestamentlichen Schreiber? Jetzt nehmen sie diese Aussage von Habakuk und verbinden sie mit der größten Not, die wir haben, nämlich, dass wir verloren sind und Rettung brauchen. Wie sollen wir denn leben in unserem Verlorensein? Das geht doch gar nicht. Und diese Aussage wurde dann zum theologischen Fundament für das Neue Testament und dann auch für die Reformation. Habakuk 2, Vers 4 wurde für den Apostel Paulus und später für Martin Luther zur Grundlage der Rechtfertigungslehre. So einen Bogen spannt dieses eine Wort. Durch dieses Zitat dieses Verses im Neuen Testament hat Martin Luther aus seiner religiösen Gefangenschaft herausgefunden in die Freiheit. Und deshalb wollen wir jetzt ins Neue Testament gehen noch heute Morgen. Denn wie gesagt, die Stelle wird dort an drei Stellen zitiert. Aber, das ist interessant, jedes Mal mit einem anderen Fokus. Jedes Mal mit einer anderen Anwendung. So geht die Schrift mit der Schrift um. Der gleiche Vers, aber mit einem anderen Schwerpunkt im Neuen Testament. Einer anderen Gewichtung. Also diese Aussage aus dem Buch Habakuk beantwortet im Neuen Testament fundamentale Fragen. Welche? Ich skizziere nochmal kurz. Wie kann ein Mensch vor Gott gerecht sein? Ja, wie denn? Und wie können wir vom gesetzlichen Denken befreit werden? Und was hält uns denn fest, wenn Leid, wenn Ungerechtigkeit und Enttäuschung überhand nehmen in unserem Leben? Also es geht wirklich um alles oder nicht, nichts um Leben und Tod, Freiheit, Gefangenschaft. Ich möchte mit euch nochmal beginnen, indem wir auf Römer 1, 17 gucken. Was ist die Gewichtung hier? Wie sollen wir denn leben? Ein Leben nicht durch Werke und Leistung angetrieben. Das ist für manche gar nicht so einfach. Vor allen Dingen für Perfektionisten unter uns. Also in dem Brief, in dem Paulus das Evangelium Gottes erklärt, wo es darum geht, dass alle Menschen gesündigt haben und nicht die Herrlichkeit erreichen, wo ausdrücklich sogar dieser Satz gesagt wird, Römer 3, Vers 10, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Wie damals im Alten Testament, die Übermütigen. Genau das wird hier wieder aufgegriffen. Wir sind sozusagen wie die Chaldäer von Natur aus, von Geburt an. Wir haben ja alles im Griff. Passt schon. Wir sind hochmütig. Wir meinen, wir hätten alles im Griff. Gott wird schon zufrieden sein. Wie oft habe ich das gehört schon von Leuten, die sagen, ja, am Ende wird es wohl reichen. Guck mal mein Leben. Und die große Frage, um die es daher im ersten Teil des Römerbriefs geht, ist ja die, wie kann ein Mensch vor Gott gerecht werden oder auch wie kann Gott Menschen gerecht sprechen, die sich erheben, die stolz sind, ohne dabei selbst ungerecht zu werden? Wie soll das denn gehen? Auge zudrücken? Geht doch nicht. Und das sind die Fragen, denen Paulus mit einer juristischen Präzision nachgeht im Römerbrief. Und er schickt das Ergebnis auch in Kapitel 1, Vers 16 vorweg. Er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil. Zum Heil jedem Glaubenden, sowohl Juden als auch Griechen. So fängt er an. Also er ist überzeugt, dass die Kraft des Evangeliums Leben verändert. Und das mit Sicherheit auch deswegen, weil er es selbst erlebt hat. Müssen wir die Geschichte von Paulus studieren, welche Kraft dahinter steht, so einen Mann zu verändern. Ein Mann, der dann 13, vielleicht 14 Briefe des Neuen Testaments geschrieben hat. Aber dann geht Paulus eben noch diesen Schritt weiter, denn direkt im Anschluss gibt er einen weiteren Grund, warum er so begeistert ist vom Evangelium. Und da geht es um diese Botschaft, die er aus dem Alten Testament zitiert. Hier haben wir den Vers 17 und hier wird Habakuk 2, Vers 4 zitiert. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, im Evangelium, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Jetzt sage ich euch mal was, wenn ihr diesen Vers lest, den Anfang. Eigentlich, so wie wir heute das Evangelium verstehen, hätte man ja erwartet, dass es heißen müsste, dass im Evangelium etwas anderes geoffenbart wird. Heute würden wir doch denken, es muss so heißen. Denn die Liebe Gottes wird darin offenbart, oder? Oder die Gnade Gottes wird darin offenbart. Was wird darin offenbart? Die Gerechtigkeit Gottes. Das, was im Alten Testament schon das Problem war bei den Juden. Sie haben ungerecht gelebt. Aber Paulus sagt, dass gerade diese Gerechtigkeit das Zentrum des Evangeliums ist. Wir durch die Gerechtigkeit Gottes überhaupt das Problem, die Not, unsere Verlorenheit verstehen. Es beginnt mit Gottes Charakter. Gott ist gerecht und wir sind es nun mal nicht. Wir haben ein Problem. Also wenn Paulus Habakuk hier zitiert, dann in dem Zusammenhang, dass man vor Gott nicht deshalb richtig dasteht, weil man perfekt ist, sondern weil man sich auf Gottes Zusagen verlassen kann. Wenn er uns gerecht spricht, dann sind wir gerecht. Aus Glauben zu Glauben bedeutet, dass das Evangelium eine Botschaft ist, die konsequent auf Vertrauen auf Gott basiert. Es gibt keinen Platz für menschliche Selbstgerechtigkeit. Den gibt es im Evangelium nicht. Und das war genau die Aussage, die das Leben von Martin Luther komplett auf den Kopf gestellt hat. Die Gerechtigkeit Gottes war für ihn zuerst was? Ein Problem, ein Druck, ein Horror, der Gedanke an die Gerechtigkeit Gottes. Ihr wisst, er war vor seiner Bekehrung katholischer Mönch. Jemand, der dachte, dass er sich durch Askese, durch gute Werke irgendwie den Himmel verdienen kann. Das war Luther vor seiner Bekehrung. Und daran ist er fast verzweifelt, weil er gemerkt hat, dass er ein sündiger Mensch ist, dass die Sünde in ihm lebt, dass er sich selbst nicht verbessern kann, dass er weit hinter den Anforderungen Gottes zurückbleibt. Diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die hat er nicht. Das hat ihn zugrunde gerichtet. Und da wurde es wieder ganz eng in seinem Leben, als er das verstanden hat. Luther hat die Gerechtigkeit Gottes vor seiner Bekehrung immer als eine Bedrohung für sich gesehen. Da komme ich nicht hin, da komme ich nicht hin. Ich bin verloren. Er hat es als eine fordernde Gerechtigkeit gesehen, als eine Gerechtigkeit, die ihn verdammen muss, weil er ein Sünder ist. Damit hat er auch recht gehabt, oder? Eigentlich ja. Und sein Konflikt ging so lange bis zu dem Tag, als Gott ihm von einem Blick auf den anderen die Augen geöffnet hat. Und in diesem Augenblick hat Luther beim Lesen von Römer 1, Vers 17 plötzlich etwas ganz Neues gesehen, nämlich dass die Gerechtigkeit Gottes in diesem Vers ihn nicht verdammt. Im Gegenteil, er hat erkannt, dass Gott eine gerechte Grundlage geschaffen hat, auf der Gott jetzt gerecht handelt, wenn er Menschen gerecht erklärt. Als er das dann weiter studiert hat. Und diese gerechte Grundlage, das haben wir schon so oft gesagt, wir müssen vom Kreuz reden. Wie kann Gott gerecht bleiben, indem er uns gerecht spricht? Wie denn? Da ist Schuld. Wir erfüllen nicht die Anforderungen. Aber er hat am Kreuz das Fundament gelegt für diese Rechtsprechung. Christus wurde mit fremder Schuld beladen und dafür bestraft. Er hat sozusagen das schonungslose Gericht Gottes auf sich genommen. Gott hat uns vor sich selbst bewahrt durch Christus. Der Gerechte ist für die Ungerechten gestorben. Und diese Gerechtigkeit Gottes, die dort am Kreuz geschehen ist, ist jetzt der Gegenstand des Glaubens. Das heißt, sie wird durch Glauben erfasst. Ich möchte da einfach aus Römer 3 lesen, dass ihr das nochmal in dem Kontext versteht, was Paulus in Römer 3, 21 bis 26 meint. Hört mal genau, Wort aus der Schrift. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist, die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühnopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Zitat Ende. Das hat Luther gepackt. Nicht durch Werk, nicht durch Leistung. Das heißt, jedes Mal, wenn Gott einem Menschen Gnade zeigt, dann handelt er gerecht. Warum? Weil Gott Sünde nicht zweimal richtet. Christus ist bereits für die Sünden der Glaubenden bestraft worden. Daher sind wir hinter der Gerechtigkeit Gottes sogar in Sicherheit. Du bist safe. Das Evangelium ist Kraft für alle Glauben. Das Kreuz rettet uns vor dem Zorn Gottes. Wir können uns jetzt sogar über diese Gerechtigkeit freuen, denn sie richtet sich nicht wie ein drohendes Schwert über uns. Sie ist vielmehr wie ein Schild, der uns schützt und der uns wirklich Sicherheit gibt. Gottes Gerechtigkeit. Wie sollen wir jetzt leben? Im sicheren Raum des Glaubens an den Sohn. In ihm sind wir gerecht. Und sollen nicht weiter meinen, dass wir Gott mit irgendeiner Leistung beeindrucken oder gnädiger stimmen könnten. Das ist unmöglich. Denn Gottes Gerechtigkeit wird daran offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. So, und was sollen die tun, die so gerecht gemacht worden sind? Sie leben jetzt aus diesem Glauben weiter von Anfang bis zum Ende. Aus Glauben, das Heil beginnt nicht durch Werke oder Gesetze, sondern durch Vertrauen. Zu glauben, das Leben mit Gott wird auch durch nichts anderes als Glauben weitergeführt. Es ist ein Lebensstil, es ist ein Lifestyle. Die zweite Stelle, die steht in Galater 3, Vers 11. Ein Leben ohne gesetzliches Denken. Das ist die Anwendung hier. Der Kontext ist hier nämlich etwas ein bisschen anders als im Römerbrief. Aber relevant für unser Leben als Christen, besonders was gesetzliches Denken angeht. Könntest du dahin abrutschen, als Christ, auf einmal gesetzlich zu werden? Nein. Doch. Paulus schreibt den Galatern: Ihr habt so einen guten Start gehabt im Glauben. Ihr habt Christus angenommen. Ihr habt auf die Gnade Gottes vertraut, zu Beginn. Und dann schreibt er in Galater 3, Vers 3, seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Jetzt die Ärmel hochkrempeln und selbst den Rest schaffen? Also nachdem wir durch Glauben gerettet wurden, da wollen wir nun durch Regelungen und Gesetze weiterleben? Paulus sagt, nein. Ihr müsst das immer wieder im Glauben erfassen, anwenden, was die Schrift uns lehrt. Wir müssen das auch immer wieder im Glauben für uns persönlich annehmen. Und auch um das zu verdeutlichen, zitiert Paulus wieder Habakuk. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn, das ist die Begründung, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das macht jetzt Folgendes deutlich. Das Gesetz ist nicht das Mittel für unsere Rechtfertigung. Was ist das Mittel? Glaube. Wir reden darüber noch. Glaube ist ein Geschenk Gottes. Wahnsinn. Glaube. Und aus diesem Glauben heraus leben wir täglich. Aus Glauben zu Glauben. Also, der Glaube ist nichts Statisches. Nicht, was du einmal machst und dann für immer hast, sondern etwas, was du beginnst und bis zum Ende lebst. Man bewegt sich von einer Stufe des Vertrauens zur nächsten. Eine lebenslange Reise. Ich möchte nochmal fragen, kann uns das nicht so passieren wie den Galatern auch? Wir haben gut angefangen, aber dann kamen Leute, die irgendwann gelehrt haben, ja, Moment mal, aber ein bisschen anstrengen musst du dich schon auch. Sonst erreichst du das Ziel nicht. Das Gesetz sollte man halten, um das Ziel zu erreichen. Da waren Leute, die gesetzliches Denken eingeführt haben. Und das ist das Gefährliche. Das klingt bei uns heute frommer. Wir reden jetzt über ganz andere Dinge. Ja, wenn du nicht das und das erlebt hast, bist du kein richtiger Christ oder was weiß ich, was da alles dazu kommt. Das ist gefährlich. Also wenn du deine Beziehung zu Gott durch Leistung, durch Kontrolle, durch geistliche Selbstoptimierung irgendwie abzusichern versuchst. Gesetzliches Denken bedeutet eigentlich, dass ich meine Annahme bei Gott von meiner Leistung abhängig mache. Dann denke ich, pass auf, diesen Gedanken kenne ich, dann denke ich, Gott ist gegen mich, wenn ich versage. Aber Gott ist für mich, wenn ich etwas leiste. Und daraus entsteht dann die Angst, Gott doch irgendwann mal zu enttäuschen. Dann hast du bald sehr viel Druck in deinem Christsein. Wie lebt man denn dann? Man verfällt oft unmerklich in dieses Leistungsdenken. Dadurch fängt man auch an, sich irgendwann zu vergleichen mit anderen. Kennst du das? Und dann wird man entweder geistlich stolz, wenn es gut läuft, oder du resignierst, wenn man versagt. Und beides lähmt unser Leben als Christen, unser Leben im Glauben. Beides. Denn Gott ist nicht gegen mich, wenn ich versage. Und Gott ist auch nicht mehr für mich, wenn ich etwas Gutes tue. Warum? Weil ich durch Gnade gerettet bin. Es war seine Entscheidung. Gott ist für mich wegen Christus. Und nur weil ich in Christus bin, bin ich sicher. Dort bin ich angenommen, dort bin ich gerecht gemacht und unendlich geliebt. Liebe Gemeinde, haben wir das verstanden? Das Gesetz sagt, wer diese Dinge tut, wird leben. Die Gnade sagt, du bist auserwählt, du bist geheiligt, du bist geliebt. Lebe jetzt das neue Leben, das Gott dir gegeben hat. Das ist eine ganz neue Basis, das ist Leben aus Glauben. Das heißt, wir dürfen uns nicht durch das definieren, was wir leisten, sondern wir sollen unsere Identität in dem erkennen, was Gott in seiner Gnade aus uns gemacht hat. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist die Betonung. Das ist ein radikaler Perspektivwechsel. Und die letzte Stelle, Hebräer 10, 38. Es ist ein Leben, dass jede Spannung aushält. Jede. In Hebräer 10 wird der Vers aus Habakuk 2 zum dritten Mal im Neuen Testament zitiert. Und der Kontext dort, der kommt der Zeit Habakuks eigentlich am nächsten. Und das ist hochinteressant, denn die Hebräer damals, die den Brief bekommen, sind durch schwere Zeiten gegangen, weil sie sich aus dem Judentum zu Christus bekehrt hatten, wurden sie genau deshalb jetzt von ihren Landsleuten, von anderen Juden, verfolgt, sogar ausgeraubt. Und jetzt will ich euch mal zeigen, wie sie damit umgegangen sind. Und du checkst, ob das auch deine Haltung gewesen wäre. Denn ihr habt sowohl den Gefangenen Teilnahme bewiesen, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Versteht ihr, was hier steht? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Christen wurden von ihren Feinden bestohlen, sie wurden beraubt, ihnen wurde ihr Besitz genommen, aber anstatt jetzt irgendwie wütend zu werden, anstatt Bitterkeit aufkommen zu lassen, haben sie sich gefreut, dass sie für Christus leiden durften. Wir sind richtige Mimosen geworden. Der kleinsten Kleinigkeit, ach, was ist denn hier? Ehrlich, wie würden wir denn heute reagieren, wenn plötzlich unsere Nachbarn in unsere Wohnung einbrechen würden, uns Schaden zuzufügen, weil wir an Christus glauben? Freuen uns, für Christus zu leiden? Oh. Das ist Leben im Glauben, hält jede Spannung aus. Der Fokus liegt im Hebräerbrief auf dem Ausharren in Verfolgung. Also wenn äußerer Druck kommt, und das ist ganz nahe beim ursprünglichen Kontext von Habakuk. Aber dann kam bei den Hebräern weitere Glaubenstests hinzu. Also die Verfolgung war nicht kurz, sondern sie hat sich durchgezogen, sie hat angedauert, hat sich immer weiter hingezogen. Also da war eine anhaltende, echte Prüfung für die Gläubigen und daher standen sie dann doch in der Gefahr, mutlos zu werden, aufzugeben, zu resignieren. Und genau in diese Situation hinein wird ihnen jetzt Folgendes gesagt. Werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn ihr habt Ausharren nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Das wurde auch ähnlich Habakuk gesagt, oder? Du musst durchhalten, Habakuk. Es wird kommen. Nicht jetzt. Du musst durchhalten. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Und die Hebräer wurden hier auch so ermutigt, nicht aufzugeben. Sie sollen sicher sein, dass eine große Belohnung auf sie wartet. Was sie jetzt brauchten, war Geduld, Ausharren. Das heißt, darunter zu bleiben, sich zu beugen und durchzuziehen, weiterzumachen. So wie Habakuk. Liebe Gemeinde, wie sollen wir denn jetzt leben? Was ist denn, wenn es hier auch enger wird? Wie jetzt für unsere Geschwister im Iran oder sonst wo, oder was weiß ich. All das, was Jesus gesagt hat. Wir müssen durchhalten im Glauben. Der Gerechte wird durch Glauben leben, egal was äußerlich passiert. Und es ist scheinbar sehr bedeutsam und wertvoll für Gott, wenn wir in schweren Zeiten aushalten, wenn wir nicht aufgeben, wenn wir auch mal den Schweinehund überwinden, wenn wir die Extrameile gehen, weil wir auf ihn vertrauen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dann wird den Hebräern die Motivation aufgezeigt, warum es sich lohnt auszuhalten, mit welcher Erwartungshaltung sie und auch wir heute durch schwere Zeiten gehen sollen. Und die lautet so, noch eine ganz kleine Zeit, ja, oh, sein Zeitverständnis, aber eine kleine Zeit und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Wie bei Habakuk. Habakuk, die Zeit wird kommen, wo Gott richten wird. Es wird am Ende in Ordnung kommen. Der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Da haben wir das Zitat wieder. Und hier in dem Kontext bedeutet es, dass die Hoffnung auf das Kommen des Herrn uns davor bewahrt, das Handtuch zu werfen. Genau das, was Habakuk auch gesagt wurde. Also die Erwartungshaltung, dass Jesus wirklich jederzeit wiederkommen kann, soll uns Ansporn sein, weiterzumachen, durchzuziehen, treu zu bleiben und so im Glauben zu leben. Sie hilft uns zu wachen, zu warten und wirklich bereit zu sein. Nochmal, wie sollen wir jetzt leben? Im Blick auf die Wiederkunft Jesu. Wie präsent ist das bei uns? Bis diese Verheißung in Erfüllung geht, sollen wir das tun, was Gott schon zu Habakuk gesagt hat. Wir sollen jeden Tag im Glauben leben. Wir sollen Gott vertrauen, wir sollen ihn beim Wort nehmen und das dann, uns dann auf seine Zusagen stützen. Deshalb steht direkt im Anschluss an diesen Vers, das finde ich so interessant, das lesen wir jetzt nicht mehr heute, aber Hebräer 11, eine Erklärung. Was ist denn dieser Glaube? Kurz danach schreibt der Hebräerbriefschreiber, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Ich sehe noch nicht alles. Werden wir nächste Woche noch drüber reden. Viele Dinge wissen wir jetzt schon mehr vielleicht wie die Leute aus dem Alten Testament, aber manches wissen wir noch nicht, ob es kommt oder nicht. Es ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Das heißt, der Glaube, der macht aus einer vagen Hoffnung eine feste Gewissheit. Unser Glaube antizipiert sozusagen die Zukunft, er holt sie in die Gegenwart. Und wenn wir das tun, dann werden wir mit Vorfreude leben, Vorfreude auf den kommenden Herrn. Wir docken an das, was noch kommen wird. Und ich weiß nicht, ob ihr Hebräer 11 schon mal alles zusammen gelesen habt. Ist es nicht interessant, dass diese Aussage, der Gerechte wird aus Glaube leben, eigentlich die Einleitung zu Hebräer 11 ist? Wisst ihr, was im Hebräer 11 alles aufgezählt wird? Die Galerie der Glaubenshelden des Alten Testaments. Da heißt es immer wieder, durch den Glauben, durch den Glauben, durch den Glauben. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, aus dem Nichterscheinenden geworden ist. Durch den Glauben hat Abel, hat Abraham, hat Mose, haben die Richter und so weiter. Durch den Glauben. Und das Schöne ist, dass ganz am Ende dieser Galerie von Glaubenshelden sogar Jesus Christus gezeigt wird. Und er wird da bezeichnet als Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich lese euch das, Hebräer 12 dann. Deshalb nun, da wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, und da meint er diese Galerie von Glaubenshelden aus Hebräer 11, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtete und für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr eure Seelen in euren Seelen ermattet. Also er hat alle bei weitem übertroffen. Ich möchte das abschließen mit Sola Fide. Leben im Glauben. Leben im Glauben. Das gehört ja mit zu den Erkenntnissen der Reformation. Und Paulus fasst es für sich nochmal wunderbar zusammen. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben. Durch den, an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Schaut, wir haben mit Habakuk begonnen und ich möchte euch Kapitel 3 nicht ganz vorenthalten. Dieser Lobgesang, der dann kommt. Wisst ihr, was er am Ende sagt, nachdem er all das gehört hat? Er sagt mit anderen Worten, egal, und wenn mein ganzes Leben den Bach runtergeht, wenn sich nichts ändert, ja, er sagt, denn der Feigenbaum wird nicht blühen. Er hat das von Gott gehört. Nein, es kommt Gericht. Und kein Ertrag wird an den Reben sein. Und es trügt die Frucht des Olivenbaums. Und die Getreidefelder tragen keine Speise. Aus der Hürde ist verschwunden das Kleinvieh und kein Rind ist in den Ställen. Gericht, es wird nicht besser. Es wird sich äußerlich nichts ändern. Und was sagt er dann? Ich aber. Ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft, macht meine Füße denen der Hirschkühe gleich und lässt mich einherschreiten auf meinen Höhen. Glaube, der jede Spannung aushält, egal wie das äußere Umfeld ist. Sehr hohe Berufung. Eigentlich ist alles gesagt. Wie sollen wir denn leben im Glauben? Wir sollten uns da gegenseitig auch zu ermutigen. Das ist manchmal sehr herausfordernd, aber je mehr wir sind, die das verstanden haben, umso mehr können wir uns gegenseitig ermutigen, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, nicht gesetzlich zu werden. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns in deinem Wort begegnest. Danke, dass du der eigentliche Autor bist und dass daher die Schrift eine Einheit ist. Und du uns auf so vielen Weisen begegnest. Danke für dein Wort. Lehre uns, hilf uns, dass wir im Glauben leben. Und im Vertrauen auf dich, weil du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Und du bist der, der wiederkommt. Eines Tages bringst du alles in Ordnung. Und wir warten auf dich und wollen im Glauben bis dahin leben. In all unseren Entscheidungen, unseren Plänen, in unseren Krisen. Auf dich vertrauen. Amen.